Ein Jahr Corona in Sachsen-Anhalt. Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Wie ist es in dem Jahr ergangen? Was ist mit den aktuellen Beschlüssen und wie geht das Ganze vielleicht sogar weiter? Dafür habe ich mir zwei Spitzenpolitikerinnen eingeladen, und zwar die Eva von Angern. Sie ist 1976 geboren und Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, und Dr. Lydia Hüskens. Sie ist 1964 geboren und die amtierende Landesvorsitzende der FDP. Eins haben die beiden gemeinsam: Sie sind beide die Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl für ihre jeweilige Partei. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Am Telefon haben sie mir spontan Rede und Antwort gestanden. Am Telefon heißt aber auch immer in Sachsen-Anhalt, dass es da den ein oder anderen kleinen Hacker gibt. Den bitte ich jetzt schon mal zu entschuldigen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Dann sage ich hallo, Frau Dr. Hüskens.
Hallo, Herr Westphal, grüße Sie.
Und auch hallo an die Frau von Angern, die gerade im Auto unterwegs ist, aber hoffentlich nicht selbst fährt.
Nein, ich fahre nicht selbst. Hallo, Herr Westphal. Ich sitze neben dem Fahrer und bin ganz Ohr.
Gut. Erkennen Sie eine Strategie in den ganzen Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt oder sind das für Sie eher so Schüsse ins Blaue?
Also eine Strategie erkenne ich tatsächlich nicht. Und wenn überhaupt, ist es eine Strategie, die da heißt, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und mir ist die Akzeptanz der Maßnahmen egal. Und das ist das Problem. Also wir haben immer mehr zu verzeichnen, dass die Menschen die hohe Akzeptanz, die sie zu Beginn der Pandemie an den Tag gelegt haben, verlieren, weil sie augenscheinlich mit dem Hin und Her der Politik nicht nur überfordert sind, sondern weil sich da sehr viel Frust aufbaut. Also sie haben sehr wohl das Bedürfnis, wie ein Großteil der Menschen in Sachsen-Anhalt, Menschen zu schützen, in ihrem Leben zu schützen, auch die Gesundheit zu schützen. Das ist etwas, was ein gesellschaftlicher Grundkonsens ist. Aber wir haben es immer mehr damit zu tun, dass Menschen, die sich in der Wirtschaft aktiv zeigen, also sei es die Gastronomen, sei es die Kunst- und Kulturschaffenden, die Kinobetreiber, Veranstaltungsbranche, dass die vor dem Ende ihrer Existenz stehen, weil ihre Altersversorgung aufgebraucht sind und weil das, was versprochen worden ist, nämlich schnelle, unbürokratische Hilfen, so nicht fließt und vor allem ihre persönliche Situation dabei regelmäßig nicht beachtet wird. Also das ist ein erhebliches Problem. Und dann habe ich jetzt noch gar nicht über das Thema Kinder und Jugendliche gesprochen und die Tatsache, dass man Homeschooling und Homeoffice eben nicht unter ein Dach bringen kann, unter einen Hut bringen kann. Das sind Probleme, mit denen die Menschen immer mehr alleingelassen werden und sich nur fragend vor Entscheidungen wie durch die letzte Runde der Ministerpräsidentenkonferenz stellen. Vor ein paar Tagen dachten sie noch, sie können wenigstens Ostern möglicherweise in eine Ferienwohnung fahren. Jetzt wird über nächtliche Ausgangssperren schwadroniert oder gar Supermarktschließungen. Das ist etwas, was für eine hohe Irritation sorgt, für eine hohe Unsicherheit. Und das ist sehr fatal, weil nach einem Jahr dieser zermürbenden Taktik, die wir da fahren, etwas anderes der klare Wunsch ist. Und die Tatsache, dass es mit dem Impfen nicht klappt, mit dem Testen nicht klappt, ist etwas, was das alles nur noch einmal verschärft und die Unsicherheit noch einmal erhöht.
Frau Dr. Hüskens nickt, hundertprozentige Zustimmung sieht so aus.
Ja, dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Wir haben aus meiner Sicht wirklich drei Probleme. Das eine ist, dass Sachsen-Anhalt, leider nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern ganz Deutschland, sonst könnte man uns in der einen oder anderen Schande helfen, miserabel vorbereitet ist, was Digitalisierung anbelangt, sowohl im Schulbereich, auch im Wirtschaftsbereich, aber halt eben auch im Gesundheitsbereich. Das heißt, unsere Gesundheitsämter versuchen gerade noch Infektionswege mit Zettel und Stift nachzuverfolgen. Das ist wirklich letztes Jahrhundert und nicht dieses und ein echtes Problem. Dann haben wir eine Sozial- und Gesundheitsministerin, die sich davor drückt, Verantwortung zu übernehmen und dafür Sorge zu tragen, dass hier im Bundesland mal einheitlich agiert wird, zum Beispiel was Quarantäneverfügungen anbelangt, wer wie lange, warum in Quarantäne verfügt wird. Wir haben ein dilettantisches Management jetzt beim Testen oder auch beim Impfen. Also das sind Sachen, wo die Bürger halt merken, die Verwaltungs- und Regierungsseite funktioniert nicht. Und dann den Schluss daraus schließen, wenn die nicht funktionieren, dann kommen deshalb, weil die das nicht in den Griff kriegen, diese anderen Maßnahmen. Und dann kommt ein Punkt hinzu, der, glaube ich, zutiefst menschlich ist, dass wir immer versuchen, Logik in Regierungshandeln zu sehen. Also ich persönlich behaupte inzwischen manchmal, da ist keine Logik, da komme ich besser mit klar. Aber viele Menschen versuchen, das Regierungshandeln irgendwie sinnvoll zu finden, versuchen da eine Logik drin zu finden. Und wenn sie dann keine finden, dann laufen die so in die Irre. Also das heißt, dann kommen dann so komische Ideen, warum man das denn so macht. Und ich glaube, dass vieles an den Verschwörungstheorien, die wir da gerade im Augenblick in der Gegend herumlaufen sehen, auch damit zu tun haben, dass die Landesregierung und auch die Bundesregierung völlig erratisch unterwegs ist. Und Frau von Angern hat es gerade erzählt, heute uns erzählen, dass wir Osterurlaub machen können und plötzlich um die Ecke kommen und sagen, naja, Osterurlaub, das haben wir uns jetzt anders überlegt. Ihr könnt zwar nach Mallorca fliegen, aber in Deutschland ist da nichts mit und wir machen euch auch noch die Lebensmittelläden zu. Und das ist einfach niemandem mehr zu erklären. Also mir fehlt da die Fantasie.
Haben Sie da
Ich würde gerne bei dem Thema Logik noch einsetzen. Weil aus meiner Sicht ist das sogar fast noch viel schlimmer. Es wurde darauf vertraut, dass das, was im Bund und gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten entschieden worden ist, dass das richtig ist, also dass das der richtige Weg ist. Also dass wir momentan alle keinen Stein der Weisen haben und kein Patentrezept, weil wir alle in der Situation noch nicht waren, das wurde, glaube ich, lange Zeit akzeptiert. Aber dieses Vertrauen, was in den letzten Monaten verloren gegangen ist, weil Entscheidungen getroffen worden sind, die augenscheinlich willkürlich sind, das ist das größte Problem. Also die Akzeptanz hat viel auch mit Vertrauen zu tun gehabt. Und da will ich gar nicht sagen, dass hier irgendwie eine große Schafherde dem Schäfer gefolgt ist, sondern es wurde darauf vertraut, dass die Entscheidungen, die im Bund und Ländern auf fachlicher Basis getroffen worden sind. Und da ist nicht mal das Problem, dass es immer noch hier oder da einen Wissenschaftler gibt, der herumposaunt, dass man das eigentlich ganz anders hätte machen müssen. Das gab es schon immer. Aber wenn augenscheinlich eine willkürliche Entscheidung im Raum sind, und da ist für mich immer das klassische Beispiel ein Gastronom, mein Restaurant, was hohe Sicherheitsstandards bei den Hygieneverordnungen erfüllt, darf nicht öffnen, aber die Salatbar in meinem Supermarkt um die Ecke ist geöffnet, wo jeder jeden Tag mit demselben Löffel reingreifen kann und sich den Salat rausnehmen kann. Das meine ich mit willkürlich und mit Vertrauensverlust. Und das ist ein erhebliches Problem, weil, und das ist das Ungerechte daran, dieser Vertrauensverlust, der ist ja nicht nur gegenüber der Landesregierung oder der Bundesregierung, der geht ja einmal querbeet Richtung Politik. Und da sind wir dann wieder in einer tatsächlich demokratischen Krise.
Haben Sie denn da vielleicht auch ein Stück weit Verständnis für die Demonstrationen, die derzeit stattfinden?
Also es kommt immer darauf an, welchen Ansatz die Demonstrationen verfolgen. Auf der einen Seite kann ich viel verstehen, wenn zum Beispiel die Gastronomen mit ihren Aktionen demonstrieren. Ich kann viele Aktionen der Ladenbesitzer verstehen, die auf ihre Probleme aufmerksam gemacht haben. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn Menschen zu großen Demonstrationen zusammenfinden, ohne Einhaltung irgendwelcher Abstandsvorschriften, die dann signalisieren, ich glaube überhaupt gar nicht, dass es dieses Virus gibt. Und ich halte das alles für falsch und Fake News. Also da endet dann mein Verständnis, denn da sollte dann auch meiner Meinung nach selbst bei aller Kritik schon hinreichend Vertrauen sein, dass die Grundaussage, das Virus ist vorhanden, das Virus hat eine entsprechende Gefährlichkeit. Wir müssen gucken, dass wir als Gesellschaft das möglichst eindämmen, um Schaden von unserer Gesellschaft insgesamt abzuwenden, dass dies eigentlich ein Konsens ist. Und diese Form von Demonstrationen kann ich maximal ein Stückchen nachempfinden, aber ich halte sie schlicht und ergreifend für falsch.
Sie sind ja jetzt auch schon unterwegs und im Wahlkampf, Frau von Angern, ja gerade ganz aktuell. Was nehmen Sie denn so aus der Bevölkerung mit? Haben die Leute überhaupt noch Interesse an Politik und über Politik zu sprechen? Oder ist das, wie Sie ja gerade auch schon sagten, so ein ganz großer Vertrauensverlust, der dann am Ende auch alle trifft?
Also das Bedürfnis ist überraschend enorm groß oder vielleicht auch nicht überraschend. Also erstmal, was ich feststelle, das geht uns wahrscheinlich gerade, die wir jetzt hier uns hören, nicht anders. Es ist eine enorme digitale Müdigkeit. Also die Menschen sind tatsächlich froh, dass ich einige Termine auch direkt vor Ort wahrnehme. Meistens in komplett durchgelüfteten Räumen, die eisekalt sind, oder draußen unter Einhaltung der AHA-Vorschriften. Aber es ist ein großes Bedürfnis, um über die Probleme zu reden. Weil das ist das Nächste. Also wir haben ein Jahr hinter uns, wo wir massive Grundrechtseinschränkungen hatten, wo wir de facto für bestimmte Berufszweige Berufsverbote auferlegt bekommen haben. Und diese Menschen würden so gut wie nie gehört. Also wir als Landtagsabgeordnete, die ja der sogenannten ersten Gewalt angehören und die wesentlichen Entscheidungen, gerade wenn es um Grundrechtseingriffe geht, zu treffen haben, sind ja auch seit fast einem Jahr kaltgestellt, weil alles über die Regierungspolitik läuft. Und wir haben wenig Chancen, die Interessen der Menschen in den Landtag und vor allem in die Eindämmungsverordnungen einzubringen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie es den Menschen vor Ort geht, die sozusagen merken, dass der Landtag nicht mehr einbezogen wird. Und da ist er dann doch schon wichtig. Das nehmen die Leute sehr wohl wahr und noch weniger gehört werden. Also wir sind ihnen weggebrochen und ihre Stimmung, ihre Problemsicht, auch ihre Ideen, weil viele haben ja auch sehr, sehr viele konstruktive Ideen in der Schublade, wie man jetzt diese Situation auch lösen kann. Also es ist jetzt niemand, der da einen Impfstoff entwickelt, aber da sind viele, die sagen, also so könnten Hygienekonzepte aussehen, so kann man langsam gesellschaftliches Leben wieder wecken. All solche Dinge. Und da merke ich, dass da sehr große Ratlosigkeit zum einen da ist und Unverständnis gegenüber dem, was hier im Land und im Bund entschieden wird. Und dass aber immer noch der große Wunsch da ist, mitzuwirken, dass ein Ende dieser Pandemie irgendwann da ist. Weil das ist doch eine Hoffnung, die uns alle verbindet. Und im Übrigen, das ist das, was aus meiner Sicht jetzt auch das Wichtigste ist. Wir müssen es schaffen, Perspektiven zu entwickeln, die diese Hoffnung nicht versiegen lassen. Weil sonst kippt die Stimmung hier in einer Art und Weise, wo wir alle nicht wissen, wo das endet. Und da will ich jetzt gar keinen Teufel an die Wand malen, sondern da geht es mir tatsächlich darum, dass wir die Menschen wieder aus ihrer Zuschauerrolle herausholen. Und damit meine ich im Übrigen auch das Parlament. Also ich finde das extrem unbefriedigend. Mir regelmäßig von der Sozialministerin erklärt, dass sie hier die Einzige ist, die entscheidet, im Zweifel eben auch Halle dicht machen zu können, war ja ihre Wortwahl. Das halte ich für höchst problematisch. Und ich kann nur immer wieder sagen, das ist auch so ein Ergebnis meiner Tour jetzt durch das Land Sachsen-Anhalt, ich ziehe den Hut vor den kommunalen Entscheidungsträgern. Was hier die Landkreise teilweise wegtragen, was die für Ideen entwickeln, um die Menschen, also die Hoffnung bei den Menschen zu wahren. Und da sind natürlich so Sachen wie, wir nehmen mal eben Anhalt-Bitterfeld und Morgenlandkreis die Impfstoffe weg und geben sie nach Magdeburg und Halle. Das ist das völlig falsche Signal. Das zeigt nämlich, ihr liebe Landräte, ihr seid zwar ganz gut in der Ausführung, ihr kriegt auch mal ein Lob dafür, wenn ihr ein Impfzentrum aufgebaut habt, aber die eigentliche Entscheidung, die treffen noch wir. Erklären müssen wir euch das übrigens auch nicht, wieso wir die so treffen, sondern wir machen das einfach so, weil wir es können.
Und da ist sie im Funkloch.
auch das ist Sachsen-Anhalt.
Das ist Sachsen-Anhalt. Ja. Zustimmung Ihrerseits?
Ja, bei vielen Punkten ja. Bei dem Respekt vor den Landkreisen. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass der Gesundheitsschutz auch übertragener Wirkungskreis ist. Das heißt, hier hat die Ministerin auch Verantwortung. Was hier nur tatsächlich störend ist, dass sie die Verantwortung nicht durchgängig und nicht sichtlich, also nicht ordentlich sichtbar und transparent wahrnimmt, sondern immer wieder mal so punktuell. Also das ist ein Problem, was jetzt uns die gesamte Pandemie schon begleitet. Und da agiert halt eben das Ministerium meiner Meinung nach auch nicht sehr schlüssig. Also von daher, ja, also großer Respekt vor dem, was die Landkreise machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, vieles von dem, was ihnen so schwer fällt, ist auch wieder Ergebnis einer Landespolitik über viele Jahre. Denn wir brauchen ja nur mal das Thema zu nehmen, wie gesagt, Nachverfolgung von Infektionsketten. Wir sind ja alle etwas erschrocken, dass eigentlich der Bund und die Länder schon seit Monaten beschlossen haben, dass alle Bundesländer jetzt mit einer digitalen Variante das machen sollen, auch um die Informationen möglichst schnell zum RKI zu bekommen, damit die Daten, auf denen entsprechende Entscheidungen fußen, dann auch wirklich in irgendeiner Form sinnvoll sind. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Länder extrem langsam unter Sachsen-Anhalt leider auch wieder hinten weg sind in der Umsetzung. Und also ich immer hier zum Beispiel aus dem Burgenlandkreis höre, dass sie noch immer tapfer mit Zettel und Stift arbeiten. Und das kann nicht sein. Denn das bedeutet, wir stochern die ganze Zeit auch im Nebel. Wir haben Daten, die häufig schon ein paar Tage alt sind. Es sind immer unterschiedliche Daten. Das Land berichtet was anderes als das RKI. Auch das führt dazu, dass die Leute natürlich zweifeln an dem, was hier entschieden und berichtet wird.
Die Frage ist ja jetzt, wo war der Knackpunkt? Wo ist der Fehler passiert? Lag das vielleicht schon im Oktober bei diesem Versuch eines leichten Lockdown? Hätte man da vielleicht wirklich Tabula rasa machen sollen, nochmal alles 6 Wochen zu und dann wäre alles besser gewesen?
Ich glaube, der Fehler lag darin, dass man geglaubt hat, es mit dem Frühjahr hinter sich zu haben. Also man hat ja wirklich den Eindruck, als ob die Landesregierung und die Bundesregierung das, was sie uns allen erzählt hat, selber nicht geglaubt hat. Nämlich, dass es sich hier um ein Virus handelt, was ähnlich wie Grippeviren halt eben zum Winter hin besonders gute Bedingungen findet, um sich zu verbreiten. Und wir haben ja alle gesehen, dass wir aus dem ersten Lockdown raus sind, dass dann schönes Wetter kam, dass auch die Ferienzeit kam. Ja, wir haben durch unsere Reisetätigkeit auch wieder dafür Sorge getragen, dass entsprechende Einträge stattfanden. Auch hier völliger Dilettantismus, dass man auf die Idee, dass Menschen nach dem Urlaub auch wieder zurückkommen und man dann testen müsste, erst gekommen ist, als die ersten schon wieder da waren. Und dann kam der Herbst. Also Tirol hat ja zum Beispiel im Herbst mit Massentests dafür Sorge getragen, dass sie sehr viele infizierte Menschen gefunden haben, die das selber nicht wussten. Und haben dadurch die Fallzahlen nach unten bringen können. Weil wenn ich weiß, dass jemand es hat, kann ich ihn in Quarantäne verfügen. Das heißt, er infiziert keine weiteren Menschen. Wir haben von Oktober bis jetzt März gebraucht, um zu diesem gleichen Entschluss zu kommen, dass Testen eine gute Idee ist. Und das, also das sagt mir alles, dass die das selber nicht ernst genommen haben.
Also das teile ich ausdrücklich. Also Deutschland hat irgendwie daran geglaubt, dass es den ewigen Sommer gibt. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Schule und Kitas. Wir diskutieren heute noch darüber, ob Luftfilteranlagen in Schule, in Kitas tatsächlich das richtige Mittel ist. Wir haben jetzt immer noch nicht die tatsächlich digitalen Ausstattungen für Schulen, um ein Homeschooling für alle Kinder zu realisieren. Da sind nicht nur die Sommerferien verschlafen worden, sondern inzwischen auch die Herbst-, die Winter- und die Weihnachtsferien. Und insofern wundert das nicht, dass es in allen anderen Bereichen eben auch so hakt. Wir sind jetzt mitten in der Debatte, in der leidigen Debatte um die Selbsttests in den Schulen. Und jetzt wird ja langsam angefangen festzustellen, dass das nicht ganz so gut funktioniert, wenn Erst- und Zweitklässler Selbsttests machen, sondern dass man die vielleicht doch mit den Eltern zu Hause macht. Also das ist schon eine ziemlich absurde Situation, vor allem wenn man sich überlegt, dass irgendwie Deutschland mal den Ruf hatte, viel zu bürokratisch zu sein und alles sehr genau zu organisieren und zu planen und jetzt der Nachweis gerade erbracht, wie wir da versagen. Das ist übrigens, glaube ich, auch so ein Punkt. Damit haben viele Menschen in Deutschland nicht gerechnet, dass das so schlecht läuft.
Genau. Also da kann man das schöne Beispiel Impfen nehmen. Ich meine, jeder, der jetzt gerade versucht hat, mal für Angehörige einen Impftermin zu finden, die selber das nicht mehr können, weil sie halt eben nicht so internetaffin sind, der kann ja von tiefer Frustration berichten. Man kann auch Fälle finden, in denen Leute dann tatsächlich bis zum Impfzentrum gekommen sind und man dann im Impfzentrum vor Ort festgestellt hat, dass man ja noch nicht dran sei, ne?
Aber Impftermin ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Frau Dr. Hüskens hat das ja vorhin angesprochen, dass es vielleicht dann doch mal sinnvoll wäre, wenn bestimmte kluge Mechanismen, die in einem Landkreis entwickelt worden sind, auch in den anderen Landkreisen gemacht werden. Die Tatsache, dass frühzeitig der Burgenlandkreis zum Beispiel die Leutchen eingeladen hat, weil sie irgendwie sich gedacht haben, naja, über 80 verfügen vielleicht doch nicht alle über einen Internetzugang. Das ist schon was Sinnvolles. Nun sind allerdings in anderen Landkreisen ist die Idee gewachsen, dass man zwar die Leutchen einlädt, sie aber bitte sich online zurückmelden, also per E-Mail, dass sie den Termin annehmen. Das sind natürlich Blüten, die uns unter anderem dahingehend zurückwerfen, dass wir hier eine höhere Durchimpfungsrate so nach und nach schaffen. Und da geht es jetzt nicht mal darum, dass wir nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung haben, sondern dass wir das an Impfstoffen haben, auch tatsächlich verimpfen können. Und das sind so Dinge, wo man sich echt an den Kopf haut und fragt, was läuft hier schief? Und was wäre das Problem, das einmal einheitlich zu klären?
Bleiben wir mal beim Thema Impfstoff. Wenn Sie sich's aussuchen dürften, welchen hätten Sie denn am liebsten?
Ich hätte gerne überhaupt einen, wenn ich dran bin. Also da bin ich inzwischen ja leidenschaftslos. Also wir sind ja diejenigen, die auch sagen, wir brauchen jetzt unbedingt diesen Sputnik V. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich wie heute ein EU-Kommissar hinstellt und sagt, nein, der kommt aus Russland, den nehmen wir nicht. Also das ist natürlich echt absurd. Also wir sollten das, was wir kriegen, was dann auch zugelassen ist natürlich, auch tatsächlich verimpfen. Und es macht sicherlich Sinn, dass man genau hinschaut, dass man bestimmte Impfstoffe möglicherweise nicht
Ü65 impft oder so. Aber grundsätzlich, also ich persönlich würde erstmal den nehmen, den ich bekommen kann in dem Moment, wo ich dran bin und natürlich nicht vorher. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, dass wir ausreichend Impfstoffe zur Verfügung haben. Und insofern halte ich es auch für sehr, sehr sinnvoll, wenn auch unsere Landesregierung frühzeitig bestellt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sputnik V beispielsweise zugelassen wird, ist ja nun sehr hoch und die sollen einfach loslegen, sollen bestellen, ausreichender Zahl und dann haben wir. Ich hatte heute mit einer Chefin eines Arbeiter-Samariter-Bundes gesprochen und die sagte zu mir, naja, wenn ich nur noch 500 Tests habe für meine ganzen Einrichtungen, dann weiß ich doch, ich muss jetzt sofort nachbestellen. Und da haute doch sowohl im Bund und im Land irgendwas doch nicht hin, wenn Impfstoff nicht nur mangels insgesamt Impfstoff zur Verfügungstellung hier nicht ausreicht, sondern wenn eben nicht frühzeitig vor- oder nachbestellt wird.
Frau Dr. Hüskens, welcher darf es für Sie sein?
Also ist sehe ich genauso. Also auch bei mir ist es, also mir ist es völlig egal, also wie der Impfstoff heißt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht genügend medizinische Kenntnisse, um jetzt genau zu sagen, ob mir denn die eine Funktionsweise oder die andere Funktionsweise besser tut. Das werde ich dann anschließend wahrscheinlich wissen. Aber wir haben einfach doch ein System gefunden in Europa, in dem ein Impfstoff zugelassen wird, und zwar für Europa. Und dann ist das für mich der Weg. Und wenn ein Impfstoff zugelassen ist, dann ist mir das egal, woher der kommt. Und wenn man mal ehrlich ist, das hat uns bis dahin auch nie interessiert. Also ich habe noch nie gewusst, wo ein Grippeimpfstoff entwickelt worden ist. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch selten auf Beipackzettel geguckt, um nachzusehen, wo meine Kopfschmerztabletten, wenn sie dann nicht in Bitterfeld hergestellt worden sind, produziert wurden. Und das ist, glaube ich, allen anderen Menschen bisher auch so gegangen. Und auch deshalb finde ich es zum Teil echt abenteuerlich, wie auch aus der Politik heraus, und das finde ich zum Teil unverantwortlich, Ängste geschürt werden in der Bevölkerung vor dem einen oder anderen Impfstoff.
Das war übrigens, Herr Westphal, ein Grund. Wir haben ja als Linksfraktion im Landtag einen sogenannten Pandemierat beantragt, nämlich einen Rat, wo Landtag, Landesregierung, aber eben Expertinnen auch Wissenschaft und Forschung, Gewerkschaften und Sozialverbänden zusammensitzen, und wo ich auch dringend angeregt habe, dass auch ein Kommunikationswissenschaftler oder eine Kommunikationswissenschaftlerin dabei sind. Weil das ist tatsächlich ein Tiefpunkt medial, also nicht medial von den Medien, sondern politisch ein Tiefpunkt, wie es uns hier so richtig ordentlich misslingt oder gelingt, Ängste gegen diese Impfstoffe zu schüren. Das ist tatsächlich in der Absurdität gar nicht mehr zu, also das ist, es hat mit der Maskendebatte begonnen und ging dann weiter mit den Tests und jetzt mit den Impfstoffen. Das ist an Absurdität echt nicht mehr zu überbieten.
Also ist schlechte Kommunikation vielleicht auch ein Stück weit ja in der kompletten Pandemie geschehen?
Ja, also das kann man absolut unterschreiben.
Genau. Und zwar interessanterweise in einem Vorgang, in dem die Bevölkerung am Anfang einen unglaublichen Vertrauensvorschuss gegeben hat, in der wir eigentlich alle zunächst gesagt haben, wir akzeptieren auch, dass diese Regierungen nicht alles wissen, weil es ist etwas Neues, es ist ein neues Problem und wir müssen halt auch ein Stückchen schauen und ausprobieren. Und das ist eigentlich meiner Erfahrung nach eine gute Voraussetzung eigentlich, um dann mit der Bevölkerung zusammen in der engen Kommunikation zu bleiben. Aber wir haben danach hier auf Landesebene, aber auch im Bund, halt einen Zickzack-Kurs gesehen. Wir haben Politiker wahrgenommen, die mit einer Inbrunst plötzlich das Gegenteil behaupteten von dem, was sie 14 Tage vorher gesagt haben. Sodass man dann irgendwann gesagt hat, Freunde, die Tonlage passt insgesamt gar nicht. Also ich kann den Menschen nicht, nehmen wir mal Masken, erst sagen, das bringt gar nichts. Dann sagen, tragt mal Altersmasken. Dann sagen, du musst sie jetzt tragen. Also bis dahin musste ich sie zwar nicht im Lebensmittelladen tragen, in dem die Leute mir relativ nahe gekommen sind. Dann plötzlich musste ich sie überall tragen. Und als man dann alle jetzt mit uns mit Altersmasken in den unterschiedlichsten Farben ausgestattet hatten, kam dann auf einmal die Ansage, nee, das reicht jetzt nicht, jetzt nehmen wir medizinische Masken. Ich glaube, das ist alles nicht ordentlich kommuniziert. Und die Menschen versuchen sich dann irgendeine Logik da hinein zu basteln. Und das Interessante ist, das ist jetzt noch nicht verschwörungstheoretisch, aber was ich dann hier auch bei meinen Leuten gehört habe, waren dann so Sachen wie, na, jetzt hatten sie wohl so viele Masken, jetzt müssen sie die mal an den Mann und die Frau bringen.
Aber das hat ja der Bodo Ramelow, glaube ich, mal irgendwo zum Besten gegeben, dass er sagte, naja, was wäre denn los gewesen, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, ihr braucht jetzt alle eine Maske und es wären nicht genug da gewesen. Deshalb haben wir das erstmal so gemacht. Aber ist das der richtige Weg? Das ist doch eigentlich dann auch nicht Verarsche.
Genau, man hätte sagen können, eigentlich schützt euch eine FFP2-Maske, das müsse das Ziel sein. Es hätte von Anfang an heißen können, das ist genau das, was wir müssen, aber weil wir das noch nicht können, schützt euch bitte mit dem Second-Best-Variante, halt eben mit dieser Altersmaske. Dann hätte aber jeder gewusst, dass in dem Moment, in dem der Markt, der ja Gott sei Dank funktioniert, hingegangen ist und hat das entsprechend produziert, indem die Masken dann zur Verfügung sind, dann irgendwann halt eben er darauf umsteigt. Aber das Interessante ist, dass diese Nummer mit dem Wechsel von der Altersmaske auf die FFP2-Masken, also für mich, und ich gehöre zu denen, die diese lustigen Verordnungen ja lesen müssen, weil ich sie auch umsetzen muss, etwas überraschend gekommen ist. Also das war für mich war das jetzt nicht logisch, dass das zu dem Zeitpunkt jetzt auf einmal FFP2-Maske sein musste, zumal dann ja die Masken, also diese OP-Masken da zu nehmen, wo man ja schon alleine, ich sag mal, von der Haptik her eher so ein Problem hat zu glauben, dass die jetzt, also ich behaupte jetzt nicht, dass das nicht so ist, aber einfach so vom Gefühl her, dass man dann auf den ersten Blick nicht sagt, naja, sind die jetzt sofort besser als die anderen, was das bei den FFP2-Masken ja von der Art und Weise schon merkt. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, was aus meiner Sicht an Kommunikation einfach nicht ordentlich funktioniert hat. Und dazu geführt hat, dass die Regierung irgendwann die Bevölkerung verloren hat. Und meine Beobachtung ist inzwischen, dass die meisten sich irgendwo auf halbem Wege angefangen haben, eine eigene Handlungsweise zu verorten und sich jetzt versuchen, daran zu halten und hoffen, auf die Art und Weise durch die Pandemie zu kommen.
Wie könnte man denn die Bevölkerung und das Vertrauen wieder zurückgewinnen?
Naja, das wäre beispielsweise auch durch eine offene Fehlerkultur möglich. Also die Tatsache, was jetzt gerade im Zusammenhang mit den Masken auch seitens der CDU hier deutschlandweit organisiert worden ist, ist ja tatsächlich katastrophal. Also Frau Dr. Hüskens hat gerade hingewiesen, dass es sehr, sehr willkürlich auf einmal das Erfordernis der medizinischen oder FFP2-Masken war. Ein Schelm, der Arges dabei denkt, waren halt viele im Umlauf und es gab ja nicht wenige CDU-Abgeordneten, die damit viel Geld verdient haben. Aber die Tatsache, dass es immer mit voller Inbrunst die eine Lösung gibt und meistens gibt es ja die ein oder zwei Tage vor der Ministerpräsidentenkonferenz und dann gibt es nochmal die eine neue Lösung einen Tag danach. Und das ist ein Problem. Also damit kann man ganz klar sagen, damit wird man kein Vertrauen wecken. Aus meiner Sicht sollte man nicht zu sehr nach hinten gucken, das sehe ich auch so, aber man sollte schon oder ich erwarte schon sowohl von Landes- und Bundesregierung auch mal deutlich zu sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht. Hier haben wir eine Fehlentscheidung getroffen. Und es hat auch das würde noch nicht reichen, weil das andere ist nämlich das Vorleben, eben diese Korruptionsaffäre mit den Masken oder eben auch die eigenen Partys, die dann bekannt werden, die man mit mehr als einer weiteren Familie vollzogen hat und die nicht aufklärt. Das sind die völlig falschen Wege. Und da für mehr Offenheit, für mehr Transparenz und vor allem auch mehr Transparenz, wieso kommen welche Entscheidungen zutage. Das wäre übrigens die Garantie durch eine Beteiligung des Parlaments. Parlamente können nicht einfach so im stillen, verschlossenen Raum entscheiden. Parlamente müssten öffentliche Ausschusssitzungen machen, müssten öffentliche Anhörungen machen oder nicht müssen, sondern müssen. Und da würden die Menschen mitkriegen, auf welcher Basis welche Entscheidung getroffen wird. Deswegen habe ich auch immer als Oppositionspolitikerin gesagt, dass es ein rechtlicher Schatz ist, das Parlament einzubeziehen. Mal erstens muss man die Verantwortung als Landesregierung nicht alleine tragen, aber zweitens, und das ist viel wichtiger, wären die Debatten transparent. Man würde den Menschen transparent erklären, was sind Antworten auf welche Fragen, beziehungsweise wo gibt es vielleicht auch noch keine Antworten? Wo sind vielleicht auch noch Sachen einfach mal auszuprobieren? Und das ist seit einem Jahr versäumt worden. Seit einem Jahr hat man bewusst sowohl den Bundestag als auch fast alle Landtage komplett bei den Entscheidungen außen vor gelassen. Und das, wenn das so weitergeht, wird das weiter zum Abbau der Akzeptanz der Maßnahmen und wahrscheinlich auch zu noch mehr kruden Verschwörungstheorien führen, die wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können.
Sehe ich ähnlich. Also auch ich halte die Einbeziehung des Parlaments und vor allen Dingen einfach die Debatte und die Diskussion im Parlament für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil das Parlament ist halt eben der Ort, in dem die Regierung auf einen Gleichrangigen trifft, in dem sie sich auch rechtfertigen und verteidigen muss. Wenn wir uns im Augenblick, ich habe mir das heute Mittag wieder angetan, diese Pressekonferenzen anschauen, dann kann ja alleine durch das Setup, was wir da haben, keine wirkliche echte Diskussion stattfinden. Also ich habe großen Respekt vor den Journalisten, die dann Fragen stellen, aber so ein richtiger echter Diskurs, wie der in einem Landtag möglich ist, wo auch ganz klar ist, dass eine Opposition auch immer mal auf den wunden Punkt hauen wird und das nicht nur einmal macht und sich dann zufrieden gibt, sondern also richtig, richtig auch fordert, hilft, glaube ich, um, ich sag mal, auch Lösungen nicht alternativlos erscheinen zu lassen, sondern auch immer mal auch noch andere Wege aufzuzeigen und mit in die Diskussion zu bringen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist für mich ein Punkt wirklich wichtig, dass die Landesregierung einfach jetzt mal ernsthaft versucht, das Thema Testen und Impfen zu beschleunigen. Da muss meiner Meinung nach jetzt wirklich etwas passieren. Es muss für die Leute wahrnehmbar sein, dass jetzt hier wirklich Arme und Beine eine rotierende Scheibe bilden und wir alles unternehmen, um dafür Sorge zu tragen, dass das möglichst getestet wird. Bürgermeister und Landrat vielleicht auch mal folgen, die mit vielem Vertrauen auch zu ihren Bürgern sagen, wir könnten mit so einer Kombination aus die Gruppen impfen, die wirklich hoch mit hohem Risiko ausgestattet sind, dann halt eben aber mit Tests zum Beispiel dafür zu sorgen, dass, ich sage jetzt mal Tübinger Modell, halt einfach die Menschen auch wieder mehr Freiheit haben. Das wäre zum Beispiel ein Weg, den Sachsen-Anhalt auch gehen könnte, denn es ist Landeszuständigkeit. Das heißt, der Ministerpräsident und die Regierung müssen sich hier nicht unter irgendeiner Bundeskanzlerin verstecken, sondern sie könnten dies mit ihren Landräten und Oberbürgermeistern in diesem Bundesland tatsächlich auch vereinbaren und halt eben entsprechende Modellregionen zum Beispiel in unserem Bundesland halt eben definieren. Wäre aus meiner Sicht ein Punkt, der den Menschen helfen könnte, der auch zeigt, dass wir nicht warten müssen bis Ende September, bis dann vielleicht wirklich alle geimpft sind oder zumindest ein Impfangebot hatten und dann der Winter wieder vor der Tür steht, sondern dass wir halt auch irgendetwas wie einen normalen, einigermaßen normalen Sommer vor der Tür haben.
Da lädt man sich dann schon die Vertreter von FDP und von Linke ein und dann sind sie dauernd einer Meinung. Aber vielleicht ist es ja zumindest bei der nächsten Frage mal anders. Wer soll das Ganze bezahlen?
Da gucken wir alle dreimal in den Spiegel. Bitte.
Nein. Also aus meiner Sicht gibt es da tatsächlich nicht viele Möglichkeiten. Also erstmal finde ich wichtig, dass das alle Parteien gefragt werden und nicht nur die Linke, weil das Loch, auf das wir gerade zusteuern, ist enorm, ohne Frage. Es ist wichtig, dass das Geld geflossen ist, auch ohne Frage. Ich hätte mir an verschiedenen Stellen, an anderen Stellen erwünscht, aber sei es drum. Als Linke sagen wir ganz klar, wir brauchen eine Vermögensabgabe, eine einmalige. Das ist aber das, was uns als Sachsen-Anhalt noch nicht aus dem Tal hilft, sondern wir brauchen eine große Steuerreform und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Also meine größte Sorge, das sage ich ganz deutlich, ist, dass es nach der Bundestagswahl, weil bis dahin versuchen sich ja alle irgendwie, um dieses Thema rumzuschiffen, dass es dann eine Mehrwertsteuererhöhung gibt. Das ist das, was dann vor allem auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft erheblich belastet. Und deswegen, also ohne große Steuerreform werden wir es nicht nochmal schaffen. Zumindest nicht, wenn wir nicht gerade den sozialen Bereich weiter ausbluten lassen wollen. Und das ist gerade der Bereich, der uns durch diese Pandemie am besten geholfen hat und der noch wo Kinder, Jugendliche, Familien aufgefangen worden sind oder eben im Gesundheitssystem, wo deutlich geworden ist, dass es nicht nur um Profit gehen kann, sondern es sollte um die Patienten und die Beschäftigten vor allem gehen. Also ohne eine große Steuerreform werden wir das in den nächsten Jahren hier nicht schultern können und werden auch das Milliardenloch im Landeshaushalt nicht mal eben so stopfen können.
Ja, da sind wir tatsächlich unterschiedlicher Auffassung, weil auch ich gehe natürlich davon aus, dass wir gucken müssen, dass wir mehr Steuern in Summe bekommen. Das ist so. Wieder fließende Steuereinnahmen werden wir das, was wir an Aufgaben und Leistungen gerade in den nächsten Jahren vor uns haben, nicht finanzieren können. Ich halte es aber tatsächlich für schwierig, jetzt nach Steuern und nach mehr Steuern zu rufen, die vor allen Dingen die Unternehmen belasten werden, von denen ja ohnehin ein großer Teil im Augenblick mehr oder weniger in den Knien hängt. Also das halte ich für den falschen Weg. Ich halte allerdings auch die Idee, andere Steuern zu erhöhen, Produkte zu verteuern, für fatal, weil meiner Meinung nach wir gerade in Sachsen-Anhalt auf ein Jahr zugehen, in dem wir eine ganze Reihe von Unternehmensinsolvenzen sehen werden, in denen wir wahrscheinlich höhere Arbeitslosigkeit erleben werden als in den zurückliegenden Jahren und in dem wir dann alles tun müssen, um, ich sag mal, die Wirtschaft zu stabilisieren, um dafür Sorge zu tragen, dass der Arbeitsmarkt wieder möglichst schnell Tritt fasst. Problem ist in Sachsen-Anhalt allerdings tatsächlich, dass unser Bundesland es bereits vor der Pandemie geschafft hat, alles an Geld auszugeben, was vorhanden war. Und wenn ich es richtig habe, jetzt natürlich nochmal eine ordentliche Netto-Neuverschuldung oben drauf gelegt hat. In 2020 müssten das irgendwie fast 800 Millionen gewesen sein. Und die Möglichkeit zur Kreditaufnahme 2021 ist auch nochmal ungefähr in der Größenordnung. Ohne Parlament im Übrigen auch wieder. Und das belastet das Land dann natürlich nochmal enorm. Und dann fehlt mir die Fantasie, wenn das in 2020 und 2021 umgesetzt worden ist, was dann eigentlich passieren soll, wenn in den Jahren 2022, 2023 aus meiner Sicht tatsächlich investive Maßnahmen nötig sind, wenn da wirklich viele flankierende staatliche Maßnahmen auch erforderlich sein könnten, um Infrastruktur anzureizen, um, wenn ich mal über das Thema Digitalisierung, Schulen, dann auch einiges an Ausgaben auf uns zukommen. Da fehlt mir im Augenblick ein bisschen die Fantasie, wie Sachsen-Anhalt das stemmen möchte.
Gibt es da vielleicht oder gab es im Parlament da vielleicht schon mal Ansätze zu, was Sachsen-Anhalt davor hat, Frau von Angern? Sie waren ja sicherlich live dabei.
Ja, natürlich. Der Finanzminister hat schon mal angekündigt, dass der Landeshaushalt im nächsten Jahr auf die Mittel von 2019 zurückgehen soll. Und das würden Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde Euro bedeuten. Und das wäre eine Katastrophe. Also das wäre für die Kultur eine Katastrophe, für den gesamten sozialen Bereich wäre das eine erhebliche Katastrophe. Und an einer Stelle würde ich Frau Dr. Hüstens tatsächlich nochmal widersprechen. Also es ist ja nicht so, dass die Pandemie nur Verlierer hervorgebracht hat. Also es gibt ja auch Unternehmen wie Amazon, wie Lidl, wie Aldi, die erheblich Milliardengewinne vollzogen haben. Und das sind natürlich auch die, an die wir mit uns bei dem Thema Vermögenssteuer wenden wollen. Also die Sorge um die Insolventen, die teile ich ausdrücklich. Ich sehe nur, die Zielgruppe ist eine bei der Vermögenssteuer, die sehr wohl in der Verantwortung steht, diese gesellschaftliche Krise auch zu schultern und da mit finanziell die Gesellschaft finanziell damit herauszuholen, eben gerade weil sie eben auch die Gewinner der letzten Monate oder des letzten Jahres waren.
Also ich sag mal, Amazon ordentlich zu besteuern ist, glaube ich, etwas, was man allerdings auch nicht über eine Vermögenssteuer hinbekommt. Ich meine, es ist immer so ein bisschen populär, die jetzt ins Rennen zu schmeißen, wo jeder sagt, klar, die haben unglaublich verdient und sind auch kein besonders toller Arbeitgeber. Die jetzt mal ordentlich zu besteuern, da glauben die meisten, super, das ist eine klasse Idee. Aber da will ich einfach mal ein bisschen Essig in den Wein gießen. Immer wenn wir über Vermögenssteuern in Deutschland geredet haben, endet das ja nicht damit, dass die 5 Superreichen, auf die man sich ja locker verständigen könnte, besteuert worden sind, sondern es waren doch anschließend meistens jede Menge Mittelständler, Landwirte und andere ganz überrascht, dass sie bei der Vermögensteuer auch mit herangeführt werden. Und das ist genau die Zielgruppe, die ich meine, die eigentlich das meiste tragen hier und die auch im Augenblick die Last bereits tragen dieser Pandemie. Und die erwischt man bei einer Vermögensteuer, wenn man sie verfassungskonform ausgestalten möchte, immer mit. Und da sollte man auch ehrlich sein, dass es um die geht.
Geht ab einer Million gewinnlos. Also ich sag mal,
wir reden über eine Vermögenssteuer. Frau von Angern, Vermögenssteuer hat nichts mit Gewinn zu tun, sondern eine Vermögenssteuer besteuert die Substanz. Da habe ich mit Parteifreunden von der Linken immer noch schöne Diskussionen im Landtag gehabt, die plötzlich feststellten, dass ihre LPG dann besteuert wird. Das ist Substanzbesteuerung.
Es ist nicht so, als es die Vermögensteuer in Deutschland noch gab, dass hier alle abgewandert sind und überall ihre Geschäfte in anderen Ländern gemacht haben. Ganz im Gegenteil.
Das ist bei einem Landwirt ja auch schwer.
Es sind nicht nur Landwirte, die betroffen sind. Also insofern ist es ja kein sozialistisches Teufelszeug und man muss natürlich darüber reden. Und da die Antwort ist ja jetzt schuldig geblieben. Was wäre denn nun eigentlich das Geld, was wir holen?
Der Punkt ist doch immer, ob ich aus Unternehmen Geld hole, indem ich versuche, dem Unternehmen nochmal ordentlich Lasten aufzubürden oder ob ich versuche, Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass ein Unternehmen möglichst schnell wieder Tritt fassen kann und dann Steuern zahlt. Wir haben in den letzten Jahren doch unglaubliche Steuereinnahmen gehabt und zwar nicht, weil wir den Unternehmen mehr Steuern aufgebürdet haben, sondern weil die Wirtschaft gebrummt hat und weil die Rahmenbedingungen für die Unternehmen ziemlich gut waren. Nicht optimal, da kann man auch noch justieren. Aber der Punkt ist, jetzt haben wir halt eine andere Situation. Und da jetzt noch einen Stein oben drauf zu legen, anstatt zu entlasten und wieder anzureizen und ich sag mal so als Staat einen positiven Schubs zu geben, halte ich für den falschen Weg.
Herr Westphal, Sie haben jetzt am Ende des Gesprächs noch den Dissens, den Sie haben wollten, und der wird auch bleiben. Davon bin ich überzeugt.
Genau, da können Frau von Agard und ich auch intensiv und stundenlang drüber diskutieren.
Ja. Ja.
Eine Abschiedsfrage habe ich noch, wenn Sie die Zeit noch kurz haben. Es lässt sich aus der Opposition ja auch immer gut meckern und man weiß alles besser. Was haben die Regierungen, was haben die Verantwortlichen denn gut gemacht?
Oh nee, das ist jetzt nicht unser Job. Nee, ehrlich. Also da könnte ich ja jetzt genauso den Ministerpräsidenten fragen, was würden Sie eigentlich sagen, wenn Sie mich anschauen, was habe ich gut gemacht? Also das ist tatsächlich auch nicht unser Verfassungsauftrag, sondern das ist der, und dafür haben uns die Menschen ja auch gewählt, die Landesregierung zu kontrollieren, zu kritisch hinterfragen und sie nicht zu loben. Insofern sehe ich da jetzt nicht meine Verantwortung darin, jetzt die guten Dinge herauszuholen. Nö, da werde ich jetzt eine Fehlmeldung anzeigen.
Also einmal nichts gut gemacht und sagt Frau Hüskens?
Ja, ich bin letztens nach dem Thema auch schon mal gefragt worden und bin ganz ernsthaft in mich gegangen. Mir fällt aber tatsächlich bei dieser Regierung im Augenblick auch nichts ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt so gut, dass ich sagen würde, boah, das hast du gar nicht gedacht. Also das Beste, was man über die Kenia-Koalition im Augenblick doch wahrscheinlich sagen kann, ist, dass sie 5 Jahre zusammengehalten hat. War aber auch sehr teuer fürs Land.
Aber ob das gut war, Lydia, das weiß ich auch nicht.
Das kann man tatsächlich auch so sagen, genau. Das unterschreibe ich jetzt wieder.
Gut, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber das soll es fürs Erste gewesen sein. Vielleicht sind Sie ja bald wieder mal bei uns zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall einmal recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag und dass Sie gut durch die Krise kommen.
Danke sehr, ebenfalls. Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.
Ciao. Bis dann. Tschüss.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.